gibt dann so Situationen, wo dann der eigene Zyklus auf einmal ein bisschen ausbricht und ein bisschen abweicht, was dann natürlich für manches Herzrasen so
absolut
und Aufregung.
Ein Grund, wieso ich eine Tracking-App verwende.
Genau. Also ich weiß das auch aus Erfahrung, es gibt einfach Monate, da dauert es einfach länger. Also
genau,
kann halt so sein. Ja.
Hallo, ich bin Martina Marx.
Und ich bin Sonja Krause.
Wir sind die Gesundheitsredakteurinnen der Kleinen Zeitung.
Und ihr hört den Podcast Schamlos Gesund, in dem wir über die Dinge reden, über die sonst keiner spricht.
Wir reden heute über etwas, das ganz viele Namen hat. Martina, wie ist das bei dir? Wie heißt denn deine monatliche Blutung eigentlich?
Ganz offiziell, die Periode. Aber mit meinen ältesten Freundinnen, die Rote Marianne.
Okay, wie kommst du dazu?
Keine Ahnung mehr. Hat sich so entwickelt.
Okay. Das Geheimnis alter Freundschaften.
Das Geheimnis alter Freundschaften, genau.
Ich frage nicht näher nach. Genau. Bei mir heißt es einfach, ich habe die Regel, aber es gibt eben auch so Namen wie Erdbeerwoche, die rote Welle oder man sagt einfach, ich habe meine Tage. Wir reden heute also über die Regelblutung. Und das ist etwas, was rund 450 Mal in unserem Leben passiert und trotzdem wird es oft so behandelt, als wäre es was, wofür man sich vielleicht sogar schämen muss, aber was auf jeden Fall jetzt nicht sehr offen thematisiert wird.
Was eigentlich ziemlich absurd ist, wenn so die Hälfte der Weltbevölkerung regelmäßig die Menstruation hat und wir behandeln es, als wäre es was Ekeliges oder man dürfte nicht drüber reden. Aber das ändern wir ja heute.
Genau. So wie wir das überhaupt mit unserem Podcast ja vorhaben, dass wir über Sachen reden, über die sonst keiner redet. Also, wir reden heute über die Menstruation, die Regelblutung und im Schnitt hat eine Frau etwa 400 bis 500 Perioden in ihrem Leben. Also das ist nichts Besonderes, sondern einfach Alltag für uns. Und trotzdem ist es so, dass dazu eigentlich relativ wenig geforscht wird. Und das ist, wenn man sich jetzt eben mit medizinischen Themen beschäftigt, so wie wir das machen, eigentlich wieder ziemlich typisch, weil wir kennen in der Medizin diesen sogenannten Gender Health Gap. Also das heißt, dass Frauen in vielen Bereichen in der Medizin, ich würde mal sagen, fast strukturell benachteiligt sind. Also da gibt es so Beispiele wie, dass Frauen weniger Schmerzmittel verschrieben bekommen, obwohl sie gleiche Art von Schmerzen haben wie Männer. Dass Frauen andere Symptome beim Herzinfarkt haben. Das weiß man aber erst seit relativ kurzer Zeit. Also das wurde erst sehr spät entdeckt, dass man da eben auf andere Symptome achten muss. Oder auch bei Medikamentenstudien zum Beispiel, da werden Frauen nicht im gleichen Maß wurden nicht im gleichen Maß eingeschlossen wie Männer und deshalb haben manche Medikamente bei Frauen ganz anders gewirkt und das wusste man aber aus der Forschung heraus gar nicht.
Es gibt noch zwei aktuelle Beispiele. Mhm. Es gab letztes Jahr eine Studie zu Lungenerkrankungen, wo sich herausgestellt hat, dass Frauen tendenziell, also die Lunge grundsätzlich, vor allem in jungen Jahren, tendenziell anfälliger ist für Lungenerkrankungen, gerade bei Schadstoffbelastung. Und in weiterer Folge zeigte sich bei der Studie auch, dass sie zum Beispiel in Abklärung seltenen Lungenfunktionstest quasi verordnet bekommen. Und eine andere Studie gab es erst vor kurzem von der MedUni Innsbruck. Da ging es um die Erste-Hilfe-Maßnahmen, wo man auch gesehen hat, dass bei Frauen, die in einem sehr hohen Prozentsatz falsch angewendet wird, offensichtlich, weil sich die Ersthelfer nicht trauen, auf die Brust zu drücken, richtig. Bestimmt. Und deswegen wird es bei Frauen nicht ganz oft nicht richtig durchgeführt.
Spannend. Ja, genau. Also da sind wir schon mittendrin in diesem Gender Health Gap und eben bei der Menstruation ist es halt auch so, dass es da eigentlich sehr lange wenig Wissen darüber gab, dass man sich wenig damit beschäftigt hat. Wir werden dann nachher auch noch drüber reden, dass das Menstruationsblut ja auch eine wirkliche Fundgrube für medizinische Analysen sein kann. Wir werden auch drüber reden, wie eigentlich Hygieneprodukte oder Menstruationsprodukte getestet wurden. Ist ja auch absurd, wie das bis vor kurzem geschehen ist. Also da gibt es eigentlich viele Themen, über die man reden kann. Aber vielleicht beginnen wir mal damit, so überhaupt zu erklären, wieso bluten wir denn eigentlich einmal im Monat. Der Hintergrund ist eben unser weiblicher Zyklus. Und der wird bestimmt von unseren weiblichen Sexualhormonen. Also zentral sind da zwei Hormone, nämlich das Östrogen. Das sorgt nämlich dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird. Und das Progesteron, das sorgt dafür, dass diese Gebärmutterschleimhaut nach dem Eisprung stabil bleibt. Mhm. Das heißt, eigentlich bereitet sich der Körper ja jedes Monat auf eine mögliche Schwangerschaft vor.
Dass sich die Eizelle, die befruchtete Eizelle einnisten kann.
Genau.
In der Gebärmutterschleimhaut.
Optimalerweise.
Genau.
Findet jetzt keine Befruchtung statt, dann wird diese Schleimhaut wieder abgestoßen und das ist dann eben die Menstruation oder Regelblutung. Und dabei verliert man im Durchschnitt so etwa 20 bis 60 Milliliter Blut pro Zyklus, was mir jetzt erstaunlich wenig vorkommt, oder?
Ja, eigentlich auch, weil manchmal hat man schon das Gefühl, dass das ein bisschen mehr ist.
Ja, ja, also es wirkt mehr auf jeden Fall, aber so ist es nicht. Muss man jetzt auch betonen, das ist natürlich der Durchschnittswert. Es gibt manche, die mehr bluten, manche weniger bluten. Das ist auch sehr individuell unterschiedlich. Genauso unterschiedlich kann ja auch sein, wie lange ein Zyklus ist. Also die Spanne, die da so angegeben ist, ist zwischen 21 und 35 Tagen. Also alles dazwischen gilt als normal. Gibt dann so Situationen, wo dann der eigene Zyklus auf einmal ein bisschen ausbricht und ein bisschen abweicht, was dann natürlich für manches Herzrasen so
absolut
und Aufregung.
Ein Grund, wieso ich eine Tracking-App verwende.
Genau. Also ich weiß das auch aus Erfahrung, es gibt einfach Monate, ja. Da dauert es einfach länger. Also
genau.
Kann halt also, so sein. Ja.
Und was man halt auch dazu sagen muss, also dieser alles, was nicht der 28-Tage-Zyklus ist, heißt nicht, dass es nicht normal ist. Also ich habe auch hin und wieder Zyklen, die dauern halt 40 Tage. Wenn man das dann länger schon mittrackt, merkt man, dass das im Jahresverlauf dann immer ein, zwei Monate sind, wo das so ist. Das ist da ganz eigenartig. Aber ja, da sollte man sich so gut es geht keine Sorgen machen.
Ja. Also ich glaube, es ist nur, wenn es wirklich, wenn die immer länger werden zum Beispiel oder wenn sie sehr, sehr weit über diese ungefähr 28 Tage gehen, ja. Dann sollte man das vielleicht einmal abklären lassen. Auch im Zusammenhang zum Beispiel mit einem unerfüllten Kinderwunsch kann das relevant sein.
Was aber viele wahrscheinlich auch kennen, sind Stimmungsschwankungen in Zusammenhang mit der Periode bzw. mit dem Zyklus. Da gibt es auch einen Namen dafür, also die Kurzform ist PMS und PMS steht für das prämenstruelle Syndrom. Circa 80% der Frauen, also eigentlich fast alle, haben das in irgendeiner Art und Weise, in einer stärkeren oder schwächeren Ausformung. Und das heißt, da gibt es halt bestimmte Symptome, die dann auftreten können. Und tendenziell treten diese Symptome nach dem Eisprung auf, also in der zweiten Hälfte des Zyklus. Und zu diesen Symptomen gehört Brustspannen, Kopfschmerzen, Blähungen, Müdigkeit, Reizbarkeit und eben die Stimmungsschwankungen.
Kenne ich mir gar nicht.
Nein, natürlich nicht. Niemals. Aber bei einem geringeren Prozentsatz, nämlich 3 bis 8%, ist es dann, kann sein, dass diese Symptome sich stärker auswirken. Das hat dann auch einen eigenen Namen. Das prämenstruelle, die prämenstruelle dysphorische Störung. Und das muss man behandeln. Also da muss man dann auch mit dem Arzt Rücksprache halten oder mit der Ärztin Rücksprache halten. Und tritt eben auch in der zweiten Zyklushälfte auf. Und da ist es in der Tat so, dass Depressionen hinzukommen können, Angstzustände, auch Wesensveränderungen.
Genau. Ich habe das nachgelesen, eine betroffene Frau hat es so beschrieben, dass in dieser Phase eben vor der Menstruation eigentlich, sowas wie ein Wutmonster aus ihr herausbricht. Also sie hat es da eben so erzählt, ich kann es nicht kontrollieren, mein Denken und Fühlen sind komplett verändert. Und kurz vor dem Einsetzen der Periode kann dann aus einer Aggression auch eben die Depression werden, wie du schon gesagt hast, also wirklich mit Verzweiflung, Heulkrämpfen. Und deshalb wird ja dieses PMDS, wie man es eben abkürzt, auch wirklich als depressive Störung anerkannt. Mhm. Und der Hintergrund ist anscheinend, dass das Gehirn bei Betroffenen sehr stark auf diesen Abfall der Geschlechtshormone reagiert. Und es ist jetzt eben keine Einbildung unter Anführungszeichen, sondern eine wirkliche, physiologischer Prozess, der auch behandelt werden kann und sollte.
Ja, apropos Einbildung oder auch Belastung. Viele lernen früh, die Periode tut weh und Regelschmerzen gehören halt dazu. Und da soll man sich jetzt nicht allzu viel drauf einbilden, weil das ist eh bei jedem gleich. Aber auch in der Hinsicht gibt es extrem viel Unwissen und Mythenbildung auch.
Genau. Also du hast eh schon gesagt, das ist irgendwie so in uns eingeschrieben. Ja gut, natürlich hast du Regelschmerzen, es ist halt so und jetzt quasi stell dich nicht so an. Aber es gibt natürlich einen Unterschied zwischen, okay, das sind unangenehme Tage, da geht es mir vielleicht eben nicht so ganz gut. Oder ich habe so starke Schmerzen, dass ich meinen Alltag nicht schaffe, dass ich das Bett nicht verlassen kann, dass ich vielleicht sogar einen Kreislaufkollaps erleide. Sowas ist natürlich nicht normal. Aber es ist halt eben für Frauen selbst gar nicht so einfach zu erkennen, welcher Schmerz ist denn jetzt normal und was quasi was wäre behandlungsbedürftig oder kann ein Zeichen für eine Erkrankung sein. Und so als Daumenregel oder Faustregel, die ich auch von einer Frauenärztin hier in Graz bei der, von der Frau Dr. Monika Wölfler mal mitbekommen habe, ist, es ist jedenfalls nicht normal, wenn eine Frau jeden Monat zur Periode Schmerzmittel nehmen muss. Also wenn das wirklich jeden Monat so ist, dass man das gar nicht schafft, ohne Schmerzmittel einzunehmen, dann sollte das abgeklärt werden, weil da kann nämlich eine Erkrankung dahinter stecken, die Endometriose heißt.
Mhm. Und das war ja für uns lange auch ein Zungenbrecher. Ja, dieses Wort Endometriose.
Absolut, ja. Und ich weiß nicht, ich vermute auch, dass vielleicht dieser komplizierte Name auch ein bisschen damit zu tun hat, dass es, dass da erst seit gar nicht so langer Zeit wirklich sehr intensiv darüber gesprochen wird. Und das, obwohl es jede zehnte Frau betrifft, also es ist eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen, ist Endometriose. Mhm. Aber eben bis vor kurzer Zeit war das überhaupt nicht so in unserem Diskurs präsent, dieses Thema. Hat sich jetzt erst Gott sei Dank seit einiger Zeit verändert.
Und dennoch ist ja für betroffene Frauen bzw. betroffene Patientinnen das Problem ja, dass es enorm dauert, bis sie überhaupt eine erste Diagnose erhalten, wo ihnen gesagt wird, okay, das ist los und das müssen wir oder können wir behandeln. Und das sind nicht ein paar Wochen oder ein paar Monate, sondern es sind Jahre.
Genau, also früher, wie ich angefangen habe, mich mit dem Thema auch ein bisschen zu beschäftigen, waren sogar noch 10 Jahre. Es hat sich jetzt inzwischen ein bisschen verbessert. Man spricht jetzt nur mehr von bis zu 6 Jahren.
Nur mehr.
Ja, nur mehr, genau, bis Frauen eine Diagnose bekommen. Genau, und was passiert jetzt eigentlich bei der Endometriose? Also es kommt da zu einer Verschleppung von Zellen aus der Gebärmutter heraus in andere Bereiche des Bauchraums. Also die siedeln sich quasi an anderen Stellen im Bauchraum an. Das kann an den Eierstöcken sein, am Bauchfell, aber auch am Darm oder am Harnleiter. Und diese Zellen funktionieren dann gleich wie die Gebärmutterschleimhaut. Das heißt, sie bluten auch während der Menstruation. Sie können auch weiter wachsen. Das heißt, was dann die Folgen daraus sind einerseits starke Schmerzen, Entzündungen, aber auch Verwachsungen. Also das kann wirklich eine ganze Bandbreite von Symptomen nach sich ziehen. Mhm. Und warum es jetzt eben so lange dauert, dass die Frauen eine Diagnose bekommen, das hat mehrere Gründe. Also ich habe es ja eingangs schon gesagt, dass es gar nicht so leicht ist zu entscheiden, ist es jetzt noch normaler Schmerz während der Blutung oder ist es eben was Problematisches, ist es Endometriose. Aber es ist halt auch so, dass Endometriose sehr viele unterschiedliche Symptome machen kann. Also es kann erschöpfen, Frauen können Erschöpfung, starke Erschöpfung verspüren. Man kann Probleme beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang haben, wenn eben diese Organe betroffen sind. Es kann zu Schmerzen beim Sex kommen, es kann ein unerfüllter Kinderwunsch dahinter stecken. Also es ist eine ganze Bandbreite an möglichen Beschwerden, die da auftritt. Und das weiß ich eben aus Gesprächen mit Frauen, die Selbsthilfeorganisationen leiten, da gibt es ja Gott sei Dank schon relativ viele, dass es noch immer so ist, dass es auch im niedergelassenen Bereich noch immer leider Frauenärztinnen und Frauenärzte gibt, die das Thema nicht so präsent haben oder auch nicht ganz so ernst nehmen und dass es immer noch passieren kann, dass man eben einer Ärztin, einem Arzt gegenüber sitzt, der eben sagt, naja, nehmen Sie halt Schmerzmittel und dann müssen es halt durch.
Ja,
ne?
Genau.
Also da gibt es schon ein bisschen noch ein Mangel an Spezialistinnen im niedergelassenen Bereich. Also es gibt Gott sei Dank an den Unis und an den großen Kliniken gibt es schon eigene Zentren für das Thema Endometriose. Aber so im niedergelassenen Bereich kann es leider immer noch passieren, dass man an die falsche Ärztin, den falschen Arzt gerät. Mhm. Muss man leider sagen. Genau.
Jetzt habe ich die Diagnose erhalten.
Ja.
Wie wird mir denn geholfen, beziehungsweise wie wird behandelt? Also welche Möglichkeiten gibt es für mich?
Ja, also man kann quasi das Problem an der Wurzel packen und das größte Problem ist halt die Menstruation. Also die Schmerzen treten ja vor allem während der Menstruation auf, während der Regelblutung. Das heißt, wenn ich die Regelblutung ausschalte, kann sehr vielen Frauen sehr gut geholfen werden. Also ich habe dann einfach keine Regelblutung und damit habe ich auch keine Beschwerden. Das heißt, man nimmt dann die Pille oder ein anderes hormonelles Verhütungsmittel quasi ohne Pause und man kann so die Regelblutung ausschalten. Kann natürlich auch Nebenwirkungen haben, also die vielleicht auch manche andere von Einnahme der Pille kennen, Libidoverlust oder Stimmungsprobleme, solche Dinge können dann natürlich auch Probleme machen. Was auch immer empfohlen wird, ist eine Ernährungsumstellung oder eine Ernährungstherapie. Also man kann auf anti-entzündliche Ernährung achten. Das heißt, man sollte wenig Fleisch essen, sich sehr pflanzenbasiert ernähren. Man sollte gute Öle und Fette essen, Omega-3-Fettsäuren oder auch gute Öle verwenden, wie Leinöl zum Beispiel, die eben gegen diese Entzündungsprozesse im Körper gut wirken. Und manchmal kann es eben auch notwendig sein, dass es einen operativen Eingriff braucht. Das ist vor allem dann so, wenn wirklich andere Organe stark betroffen sind. Also wenn zum Beispiel der Harn nicht mehr abfließen kann, weil es schon so verwachsen ist. Oder eben kann auch bei einem unerfüllten Kinderwunsch ein Thema sein, dass da eben Verklebungen aufgemacht werden müssen, solche Dinge. Es ist aber nicht in jedem Fall eine Operation notwendig, das muss man auch sagen.
Ja.
Also oft kann man es auch mit anderen Maßnahmen ganz gut handeln.
Wird mal zuerst versucht, die hormonelle Therapie oder die Ernährungsumstellung. Und dann, wenn das vielleicht nichts hilft, dass das dann erst quasi der zweite oder dritte Schritt ist.
Genau.
Es gibt aber, wie ich bei dir gelesen habe, auch mittlerweile eine spezielle Reha für Frauen mit Endometriose.
Genau, das ist ganz Neues. Das gibt es eigentlich erst seit dem Jahr 2025. Eine eigene Reha für Endometriose-Betroffene und zwar im Reha-Zentrum Bad Aussee. Und das ist schon eine ganz coole Einrichtung. Dort wird nämlich so ein richtiges Rundum-Paket geschnürt um die Endometriose-Patientin. Also es wird versucht, diese Erkrankung, die ja, wie ich gesagt habe, so viele verschiedene Probleme auslösen kann, ein bisschen aufzudröseln. Es gibt zum Beispiel eine spezielle Physiotherapie, wo versucht wird, Verklebungen im Bauchraum zu lösen. Es gibt eben auch diese Ernährungsberatung. Es gibt aber auch Psychotherapie, weil wenn man jetzt jedes Monat oder viele auch ja ständig mit diesen Beschwerden zu kämpfen hat, hat man ja auch gleichzeitig das Problem, dass man vielleicht nicht mehr so ernst genommen wird von seinem Umfeld, wo alle sagen, das hat sich wieder die Regel, also das kann ja wohl nicht so schlimm sein.
Yeah.
Dann gleichzeitig kommt manchmal auch dazu eben der unerfüllte Kinderwunsch, der auch eine psychische Belastung ist und all das wird dort eben behandelt oder bearbeitet, könnte man sagen.
Genau. Mhm.
Also das ist eine coole neue Sache.
Ja, absolut. Wenn wir jetzt ein bisschen von der Endometriose wegkommen, eine Frage für dich, Sonja.
Ja.
Ja. Beeinflusst dich eigentlich dein Zyklus in deiner Leistungsfähigkeit zum Beispiel?
Puh, ja, also jetzt eben, ich muss ehrlich sagen, seit ich das gelesen habe, ich glaube, sie wäre mal bei dir gelesen, diese Schwankungen von eben Leistungsfähigkeit oder eben auch psychische Verfasstheit, bilde ich mir ein, ja, ich sehe das auch an mir, sodass ich in meiner ersten Zyklushälfte wirklich so mich manchmal unbesiegbar fühle und in der zweiten dann eher nicht so, eher besiegt wahrscheinlich.
PMS-Symptome.
Ja, genau. Also mir kommt schon so vor, aber ich weiß halt nicht, ob es nur Einbildung ist. Oder?
Nein, das ist definitiv keine Einbildung. Also es muss absolut keine Einbildung sein, weil quasi die Menstruation ja nicht nur eine monatliche Blutung ist, sondern sie beeinflusst halt auch unsere Energie. Ich meine, da passiert ja was im Körper.
Mhm.
Müdigkeit, sportliche Leistung. Und das, wie du richtig gesagt hast, variiert je nach Zyklusphase.
Mhm.
Und wir haben das ja vorher schon mal ein bisschen angesprochen. Wir haben am Beginn des Zyklus, der ja mit dem mit der Regelblutung beginnt, ist das Östrogen und das Progesteron relativ niedrig angesiedelt. Und da fühlen sich viele Frauen, also direkt während, kann ich von mir auch sagen, also ich schließe von mir auf andere, während der Regel sehr müde, sehr überhaupt nicht motivationsfähig und einfach sehr abgeschlagen.
Mhm.
In der Follikelphase, also das ist die Phase zwischen der Regelblutung und dem Eisprung.
Also die ersten zwei Wochen?
Die ersten zwei Wochen, die erste Hälfte ungefähr.
Ja, erste Hälfte.
Genau. Da steigt das Östrogen vor allem an und da fühlen sich viele Frauen sehr leistungsfähig. Sie fühlen sich auch risikobereiter. Und deswegen sagen Sportwissenschaftler, es ist kein Fehler, wenn man in dieser Phase anfängt, vielleicht mit ein bisschen mehr Muskeltraining oder intensivere Einheiten. Ich weiß nicht, wenn man ums Laufen geht, Intervalltrainings oder so. Das ist schon sinnvoll.
Sehr spannend. Das ist ein bisschen ein Supergirl-Hormon,
genau.
Östrogen.
Genau. Und dann kommt der Eisprung und da ist, und das muss ich definitiv ablesen, das luteinisierende Hormon, also das Gelbkörperhormon, das sorgt dafür, dass Wassereinlagerungen vermehrt passieren, sich über den Körper verteilen und danach sinken die Hormone, also die Sexualhormone, wieder langsam ab. Bis eben dann wieder die Regelblutung einsetzt. Und da ist es schon so, wie wir eh schon ein paar Mal gesagt haben heute, da fühlt man sich ein bisschen schwächer, nicht ganz so fit, vielleicht ein bisschen grantiger.
Mhm.
Und da kann es schon Sinn sein, wenn man Sinn haben, wenn man für irgendwas trainiert oder halt auch Sport, regelmäßig Sport macht, dass man dann nicht die voll harten Einheiten macht, dass man nicht vielleicht, keine Ahnung, 150 Kilogramm auf der Handelbahn drückt oder so, sondern
was
eher,
man ja sonst
genau, ständig machen,
würde, ja.
Sondern eher ein bisschen angepasst trainiert. Mhm. Das heißt, die Hormone steuern den Zyklus und sorgen dafür, dass, wenn ich das jetzt auf mich wieder beziehe, dass ich an manchen Tagen eine Strecke super gut laufen kann und mich super gut fühle. Und wenn ich ein paar Tage später die gleiche Strecke laufe, denke ich mir, ich habe irgendwie Eisen an den Beinen oder so.
Ja,
irgendwie.
Verstehe. Okay.
Ja, aber man muss schon auch sagen, weil es gerade so ein Thema ist, weibliche Gesundheit, weibliche, also auch die Periode, das spielt in der Forschung noch nicht so eine große Rolle. Und jetzt gibt da gibt es ein paar Studien dazu, die aber nicht immer alle das Gleiche ergeben, aber tendenziell kann man schon sagen, dass das variiert, mit die Leistungsfähigkeit mit dem Zyklus variiert.
Ist ja auch für Sportlerinnen immer wieder ein Thema, wenn wir nachher kurz darauf eingehen. Was man daraus aber auf jeden Fall nicht ableiten sollte, ist ja, dass Frauen jetzt in einer bestimmten Phase des Monats, jedes Monat quasi weniger leistungsfähig sind, oder? Weil das wäre ja auch ein bisschen unfair zu sagen, okay, ihr seid halt alle quasi zum Vergessen.
Ja, genau. Also diesen Schluss sollte man echt auf keinen Fall ziehen. Vor allem auch deswegen, weil ja bei jeder Frau die Regel unterschiedlich ist, dass jeder ein bisschen anders empfindet. Jeder hat ein anderes Schmerzempfinden zum Beispiel. Jeder hat eine andere Stresstoleranz. Und auch jedes Monat ist ja anders. In einem Monat läuft alles super easy ab,
genau.
Und im anderen Monat bist du eingedeckt mit Arbeit oder sonstigen Verpflichtungen. Also das spielt ja auch alles eine Rolle. Und in der Hinsicht hat mir mal eine Gynäkologin von der MedUni Graz was gesagt, weil es wurde ja vor einiger Zeit dieser Menstruationsurlaub, ich glaube in Spanien, diskutiert, dass man quasi sich freinehmen kann, wenn man die Regel hat, so automatisch, dass das ein Recht ist. Und sie meinte dazu, das würde genau jene Vorurteile gegenüber Frauen bedienen, die einfach besagen, dass wir eben nicht leistungsfähig genug sind und nicht 4 Wochen im Monat unsere Leistung bringen können. Und das hat schon bei mir auch ein bisschen zum Umdenken beigetragen, weil zuerst habe ich mir gedacht, ja, cool. Weil ich meine, Männer müssen nicht menstruieren. Manche von uns haben wirklich starke Regelschmerzen. Ja. Da ist das schon, kann das schon ganz super sein, wenn man sich nicht in die Arbeit schleppen muss, vielleicht an dem einen oder anderen Tag. Aber die Gerda Trutnowski heißt die Wissenschaftlerin, beziehungsweise die Gynäkologin, hat gesagt, wenn eine Frau Beschwerden hat, dann soll sie die Möglichkeit haben, in den Krankenstand zu gehen. Und alle anderen sollen damit so umgehen können, wie sie das eben für richtig halten.
Ja.
Und ich finde, dass das eine sehr gute Sicht auf die Dinge ist.
Absolut. Genau, weil wir will ja nicht da jetzt wieder Vorurteile befeuern.
Genau.
Ja, absolut. Genau, du hast eh schon gesagt, dass du ja selber eine voll motivierte Läuferin bist. Ich weiß, dass du gerade erst einen Halbmarathon absolviert hast. Hast du jetzt schon mal irgendwie, achtest du auf zyklusbasiertes Training? Machst du da was in diese Richtung?
Nein, eigentlich nicht, weil ich meine, ich bin ja, bei mir geht es ja nur um mich selbst. Es geht ja nicht darum, dass ich eine olympische Medaille oder so gewinne. Was es schon macht, was ich merke, wenn ich auf die Uhr schaue und auf die Sportuhr schaue und ich sehe, ich bin in dieser und jener, in diesen jener Zyklusphase, denke mir, okay, und heute habe ich die Intervall, ist ein bisschen mühsam. Also das Mindset verändert sich ein bisschen.
Also, aber du verstehst dich vielleicht selber besser.
Ich verstehe mich vielleicht selber besser. Ich kann es ein bisschen besser einschätzen, wenn man es positiv sehen will, genau. Aber ansonsten nein. Aber es gibt definitiv Spitzensportlerinnen, die das machen, die halt quasi, deren Job ist es einfach, das meiste aus dem Körper rauszuholen.
Okay.
Und was da schon spannend ist, wenn die sich zu diesen Themen äußern, dann erfahrt es immer eine unfassbare Aufmerksamkeit.
Das stimmt, weil es auch bisher kaum ein Thema war wahrscheinlich, oder?
Ja, genau.
Ich erinnere mich da an die Michaela Schifrin, die das ja, glaube ich, mal in einem ORF-Interview gesagt hat, oder?
Das war sehr lustig.
Sie hat vom Monthly Cycle gesprochen und übersetzt wurde es dann mit...
sie ist nicht zu ihrer monatlichen Radausfahrt gekommen. Und sie hat das dann wirklich gut gemacht mit einem eigenen Instagram-Post, aber es hat halt die Diskussion in Österreich vor allem, weil es auch ein männlicher ORF-Kollege war, dann schon ein bisschen angefacht. Und das war, also es war sehr lustig, aber eigentlich zeigt es halt auch, dass das immer noch ein Thema ist, über das man viel mehr reden muss.
Ja, und gar nicht vielleicht auch bisher viel zu wenig darüber nachgedacht.
Ja, hat, ne? Genau.
Das ist natürlich schon, was mit dem Körper von einer Top-Athletin macht, wenn du halt gerade in der falschen Zyklusphase bist.
Ja, genau. Mhm. Also die Julia Meyer, Österreichs schnellste Marathonläuferin, spricht immer wieder darüber. Mhm. Die ist zum Beispiel vor einigen Jahren den Wien-Marathon mit einer langen schwarzen Hose gelaufen, was total untypisch ist. Marathonläuferinnen laufen normalerweise in ungefähr einem Outfit, das ausschaut wie ein bisschen mehr als ein Bikini.
Stimmt, also Minishorts, ne?
Ja, ja. Genau. Und hat dann wirklich sehr offen nach dem Zielanlauf gesagt, okay, es war heute nicht mehr möglich, weil Periode, und deswegen hat sie auch die lange Hose angezogen, weil sie wollten, dass alles irgendwie voll ist und so. Also da gehen Sportlerinnen und Sportlerinnen, muss gar nicht gendern, Sportlerinnen offener damit um.
Mhm, interessant. Aber da gibt es ja auch was, also was aus dem Sport heraus kann ja auch die Periode stark beeinflusst werden, oder?
Genau, gerade wenn man viel trainiert, extrem aufwendig trainiert, also aufwendig im Sinne von sehr anstrengend, sehr kräftezehrend trainiert, dann gibt es etwas, das bei Leistungssportlerinnen, das nennt sich athletische Triade. Das setzt sich zusammen, wenn hartes Training zusammenkommt mit einer nicht ausreichenden Energiezufuhr. Mhm. Also ich bin in einem Leistungsminus oder quasi Energiezufuhrminus. Und das eben, dann kommt es zu diesem Energiedefizit. Und weil der Körper einfach nicht mehr genug Energie hat, setzt die Regel aus. Mhm. Und da gibt es einige Beispiele mittlerweile von Sportlerinnen und Sportlern, die das erzählt haben von sich. Da gibt es eine Radrennfahrerin, Radprofi aus den USA, die sagt, sie hat seit 2014 oder so war es, oder seit 2018 keine Regel mehr gehabt. Mhm. Die hat letztes Jahr ihre Karriere beendet. Und was diese athletische Triade auch macht, sie erhöht das Osteoporose-Risiko. Okay. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo es normalerweise bei Frauen noch nicht erhöht ist, weil wir wissen alle, mit dem Wechsel durch die Hormonumstellung ist es so, dass wir ein höheres Osteoporose-Risiko haben. Aber bei diesen Sportlerinnen kann es sein, dass es erstens schon eingesetzt hat oder dass es eben des Risikos früher sehr viel höher ist.
Das heißt, sie haben so einen hohen Energiebedarf, dass sie gar nicht hinterherkommen oder haben zu wenig Energiezufuhr und dann bleibt im Körper quasi nichts übrig und auch noch die Regelblutung.
Genau so.
Das kennt man ja, glaube ich, auch von Patientinnen mit Magersucht, also Anorexie. Bei denen ist das ja auch so. Aber im gewissen Körpergewicht bleibt dann eigentlich die Regel aus, weil einfach nichts mehr da ist, um quasi das auch noch zu leisten
im Körper. Und das betrifft gar nicht so wenige. Also wir müssen eh immer dazu sagen, immer noch, es gibt sehr wenig Forschung dazu, weil man nimmt schon an, dass 50% der Leistungssportlerinnen entweder gefährdet oder betroffen sind. 50%? Also das wäre die Hälfte.
Ja.
Dazu zu sagen ist halt, dass man das als Warnsignal nehmen sollte, nicht nur wegen einer eventuell bestehenden Schwangerschaft, sondern einfach, das ist eine Botschaft des Körpers, dass da irgendwas nicht hinhaut, wenn
die Balance passt nicht, wenn
die Periode ausbleibt. Man kann aber auch sagen, jetzt für uns, die wir alle nicht Leistungssportlerinnen sind, auch Stress zum Beispiel, Phasen des Stress können eine Periode verschieben. Nicht komplett ausbleiben lassen, aber die können den Zyklus verlängern zum Beispiel. Genauso, wenn ich eine Grippe habe oder einen stärkeren grippalen Infekt erkranke, ist es genauso möglich, dass meine Periode mal ein paar Tage länger auf sich warten lässt. Sollte sich dann aber im Normalfall nach ein, zwei Zyklusabläufen wieder eingestellt haben.
Ja. Oder es kann natürlich auch ein Zeichen für eine andere Erkrankung sein, fällt mir jetzt nur gerade ein, zum Beispiel das polyzystische Ovar-Syndrom, PCOS. Da kann es ja sein, dass dass durch eben die hormonelle Imbalance, dass die Regelblutung auch komplett ausbleibt. Also genau. Ich habe da auch schon mit Patienten gesprochen, die über Jahre keine Regelblutung hatten, aufgrund von dieser Erkrankung. Also man sollte schon hinschauen. Ne? Also wenn das auf einmal ausbleibt, muss nicht immer heißen, schwanger, sondern kann auch andere Ursachen haben. Wäre vielleicht die Botschaft.
Ja. Genau. Genau. Zeit für ein Quiz.
Ja, wir sind ja schon voll weit in unserer Aufnahme. Endlich kommt ein Quiz.
Aussage Nummer 1. Während der Periode sollte man keinen Sport machen.
Also ich muss jetzt sagen, Mythos oder Fakt, gell?
Nee.
Das ist natürlich ein Mythos.
Genau, weil Bewegung kann sogar helfen, die Regelbeschwerden zu lindern.
Genau.
Aussage Nummer 2. Der Zyklus dauert immer 28 Tage.
Auch das ist ein Mythos, weil wir haben ja gelernt, es ist eine Spanne möglich von 21 bis 35 Tagen, glaube ich. Von daher ist das, kann es sehr individuell sein und es müssen nicht exakt 28 Tage sein.
Zwei Punkte. Wenn man während der Regel Sex hat, kann man nicht schwanger werden.
Boah, da erwischt mich jetzt aber kalt. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Das stimmt.
Aber raten würde ich jetzt einmal, dass es ein Mythos ist, weil es ist immer alles möglich.
In der Medizin ist immer alles möglich.
Ausschließen,
ja, ja, stimmt. Also, dass man während der Regel schwanger wird, ist wirklich sehr unwahrscheinlich.
Okay.
Dennoch sollte man auf die Verhütung nicht verzichten, wenn man nicht schwanger werden will.
Mhm. Hast du einen Punkt dafür?
Ja, natürlich.
Cool.
Aussage Nummer 3. Starke Regelschmerzen sind normal.
Das ist natürlich ein Mythos. Mhm. Haben wir eh auch drüber gesprochen. Man muss jetzt sehr starke Regelschmerzen keinesfalls aushalten. Es können eben Erkrankungen wie zum Beispiel die Endometriose dahinter stecken. Und wenn man wirklich jedes Mal, wenn man seine Tage hat, Schmerzmittel nehmen muss, dann sollte man das auf jeden Fall mal abklären lassen.
Genau. Wenn wir jetzt zum Alltag der Periode kommen, sozusagen, und noch dazu in der Geschichte blättern. Als ich meine erste Regelblutung hatte, gab es bei mir zur Auswahl hauptsächlich Binden, weil Tampons waren mir irgendwie am Anfang total suspekt. Wie war das bei dir?
Ja, genau so. Also das war schon ein bisschen ein Angstthema, finde ich lange. Also einerseits war es extrem unangenehm, Binden zu benutzen, finde ich bis heute extrem unangenehm. Und gleichzeitig halt schon, wie ich noch ganz jung war, diese Scheu, wie geht das überhaupt?
Ne? Ja, also, absolut.
Schwierig.
Aber mittlerweile, ich sehe das bei meiner Tochter und ihren Freundinnen, mittlerweile gibt es eine Range an Produkten, die man verwenden kann. Also Periodenunterwäsche ist bei Mädels aktuell ganz hoch im Kurs. Es gibt die Menstruationstassen, es gibt Menstruationsscheiben. Das war für mich neu. Es gibt auch Schwämme oder die werden auch Soft-Tampons genannt. Also die Auswahl ist auf alle Fälle größer geworden. Und ich glaube, was man dazu auf alle Fälle sagen muss, erstens mal diese Sachen, gerade die Tasse zum Beispiel, das braucht ein bisschen Übung. Da muss man sich reinfinden, wie das funktioniert. Und da sollte man einfach schauen, was für einen passt. Also man kann jetzt nicht notwendigerweise sagen, das eine ist besser als das andere. Das ist wie alles bei dem Thema sehr individuell.
Absolut.
Und man sollte sich halt, ich glaube, das ist das Wichtigste, was man mitgeben kann, man sollte sich halt nicht schämen zu fragen.
Genau.
Eine Freundin, eine Vertrauensperson, im Notfall die Gynäkologin, wenn man dann die ersten paar Mal hingeht, einfach zu schauen, was für einen passt. Weil, wie gesagt, 450 Mal im Leben.
Ja.
Das ist eine große Menge.
Genau, da sollte man schon praktisch damit umgehen können. Absolut. Ja, und mir kommt vor, dass jetzt in den sozialen Medien gerade schon ein bisschen ein Bashing auch von manchen Dingen passiert. Also gerade so Tampons sind nicht mehr so cool angeschrieben.
Weil Umwelt, so viel Müll.
Ja, eh. Ich meine, ich bin total oldschool. Also für mich brauche eigentlich nur Tampons und fertig. Aber natürlich, man muss halt schauen, was für einen selber am besten passt. Und man muss das wahrscheinlich auch üben, so wie alles.
Ja. Genau.
Genau, und wir haben das eh vorher schon gesagt, es gibt halt dieses riesige Tabu rund um das Thema Periode und das hat sich ja bis eben auch zu diesen Produkten durchgezogen. Ich weiß nicht, ob du dich noch an diese wunderbaren Werbungen erinnern kannst früher für diese Binden, wo dann so eine komische blaue, weiß nicht, was
aus einem Reagenzglas.
Ja, genau, wie Waschmittel hat es ausgeschaut oder sowas, was da hineingegossen wurde. Und tatsächlich war es ja so, also es war nicht nur in der Werbung so, wo man kein Blut zeigen wollte, sondern diese Produkte wurden ja auch sehr, sehr lange Zeit nicht mit Blut getestet.
Ja, genau, das stimmt. Erst 2023, ich meine, wir haben 2026, das ist vor drei Jahren. Hat ein Forschungsteam aus den USA das erste Mal in der Geschichte Menstruationsprodukte mit Blut getestet, um zu schauen, was mehr...
was besser funktioniert, oder?
Was mehr aufnimmt.
Ja.
Und das war Blut, das bei der Aufbereitung von Blutkonserven übergeblieben ist.
Mhm. Also es wurde dafür kein Blut verschwendet.
Genau, es wurde nicht, es wurde nichts verschwendet. Und bis dahin wurde aber eben, wie wir in der Werbung gesehen haben, nicht auf Blut oder rote Flüssigkeit oder was auch immer zurückgegeben, sondern auf Kochsalzlösung. Und die Konsistenz von Kochsalzlösung und Regelblut ist ja doch
unterschiedlich.
Recht unterschiedlich, genau.
Absolut.
Genau. Und das zeigt halt wieder mal, 800 Millionen Frauen auf dieser Welt, fast alle, haben die Periode jedes Monat und trotzdem ist es immer noch so ein Tabuthema und führt halt auch dazu, wie man am Beispiel der Endometriose sieht, dass ganz viele Erkrankungen, Forschungsansätze einfach gar nicht erkannt werden, weil man nicht hinschaut. Und das sollte in Zukunft hoffentlich abnehmen.
Genau, so ein anderer blinder Fleck, das ist ja auch vor einigen Jahren aufgepoppt, nämlich die Frage, was steckt denn eigentlich in Tampons drinnen? Also da kommt, glaube ich, auch ein bisschen so dieses, diese Tamponangst her, die jetzt auch in den sozialen Medien geschürt wird. Da wurde nämlich erstmals geschaut, stecken in diesem kleinen Ding, das ich da über Stunden eigentlich in meinem Körper trage, stecken eigentlich Schadstoffe drinnen. Und da hat sich gezeigt, ja, tatsächlich schon. Also es wurden Schadstoffe gefunden, Dinge wie Arsen, Blei oder Quecksilber. Das klingt jetzt ganz schrecklich, wenn man das hört. Man muss aber sagen, die Konzentrationen, die waren so gering, dass es eigentlich für die Gesundheit wahrscheinlich keine Relevanz hat. Also Experten haben da gesagt, man müsste, also um diesen Grenzwert für diese Schadstoffe zu erreichen, müsste eine Person mehr als 180 Tampons täglich verwenden, um quasi über diesen Schwellenwert zu kommen. Also man muss jetzt keine große Angst davor haben, Tampons zu benutzen. Aber es zeigt natürlich schon, dass da einfach Dinge im Umlauf sind, wo viel zu wenig genau hingeschaut wurde und auch wenig dazu geforscht wurde, was steckt da eigentlich drinnen.
Ja.
Und natürlich muss man schon sagen, ich meine, ein Tampon ist über lange Zeit in Kontakt mit der Innenseite unseres Körpers, mit der Schleimhaut, da können natürlich Stoffe in den Körper übergehen. Also sollte man schon genauer hinschauen, was da drinnen steckt. Aber wie gesagt, kein Grund zu großer Sorge.
Genau. Wo auch lange nicht hingeschaut wurde, und wir haben es vorher schon mal angedeutet, ist in Richtung Menstruationsblut an sich. Also nicht nur, dass es in der Werbung und auch in anderen Forschungsarbeiten ersetzt wurde oder Testungen von Menstruationsprodukten, wurde es auch irgendwie nicht angeschaut, nicht erforscht, nicht nachgeprüft, was da eigentlich drinnen ist. Und ich habe in der Recherche was Lustiges gefunden. Da gibt es eine deutsche Unternehmerin, die ein Startup hat, wo sie Menstruationsblut auch analysiert und die fand kein Labor, das mit ihr zusammengearbeitet hat am Anfang. Ja, weil das ist etwas Dreckiges, etwas Ekeliges und das wollen wir in unseren Analysegeräten nicht drinnen haben.
Sehr arg.
Und sie hat gesagt, sie wundert sich dann immer, wie das sein kann im Jahr 2020 plus, dass immer noch Leute sagen, das schauen wir uns nicht an.
Ja. Aber was ist der Sinn dahinter, sich das anzuschauen? Also was kann ich daraus erkennen überhaupt?
Grundsätzlich steht da die Forschung ja noch recht am Anfang. Aber was man mittlerweile weiß, ist, in Menstruationsblut sind ein paar andere Stoffe, Teilchen gelöst, Zellen gelöst, die in venösem Blut, also dem Blut, das durch unsere Adern fließt, nicht gelöst sind. Darunter sind zum Beispiel Immunstoffe, es sind auch Plasmateile zum Beispiel, auch Stammzellen. Und die können Hinweise geben auf Entzündungen oder auf Erkrankungen. Und da wird gerade jetzt in Richtung Endometriose sehr viel geforscht. Also man versucht einen Biomarker zu finden, der dir im Menstruationsblut sagt, okay, diese Frau leidet an Endometriose, was ja, wenn ich weiß, dass ich nach genau einem Stoff suchen muss, zu einer bestimmten Zeit in einem Monat den Diagnosezeitraum enorm verkürzt, von einigen Jahren zu, laienhaft ausgedrückt, ein paar Wochen wahrscheinlich.
Ja, okay, sehr cool.
Und Ähnliches gibt es auch Ähnliches wird auch versucht in Bezug auf Biomarker für Krebs, also zum Beispiel Eierstockkrebs, Gebärmutterhalskrebs, HPV-Viren zum Beispiel, der Nachweis von HPV-Viren in Menstruationsblut, da gab es auch schon einige Anfangsstudien sozusagen.
Spannend.
Und auch Diabetes. Das hat mich überrascht.
Ja, Diabetes.
Ja.
Aber das heißt, es könnte den Abstrich irgendwann vielleicht ersetzen, solche Analysen.
Hoffentlich.
Cool. Sehr interessant. Gut, das heißt, die Forschung schaut da jetzt endlich mal hin und erkennt irgendwie auch, dass es vielleicht eine wertvolle Ressource sein kann.
Absolut.
Für die Medizin zumindest.
Und das wäre doch sehr sinnvoll.
Auf jeden Fall. Okay, jetzt kommen wir quasi im Verlauf des Lebens, verändert sich natürlich auch unsere Periode und irgendwann hört es dann auch auf. wir kommen in die Wechseljahre und auf dem Weg dorthin verändert sich ja auch unsere Blutung natürlich sehr stark, beziehungsweise der Zyklus verändert sich. Ich weiß das gar nicht genau, wie verhält sich das dann denn am Ende quasi unserer monatlichen Blutung? Also wie verhält sich das Blutungsverhalten?
Die Regel wird unregelmäßiger.
Ah, schöner Titel.
Ich bin persönlich ja noch nicht dort. Weil, also.
Wir sind noch viel zu jung.
Wir sind noch viel zu jung.
Natürlich.
Wobei, wenn ich jetzt sage, so also ab 40 kann es sein, dass die Wechseljahre beginnen. Bei manchen Frauen auch schon früher. Also, es ist in der Tat so, dass manche Frauen schon vor 40 in die Wechseljahre kommen. Aber im Normalfall so zwischen 40, 45, 50 Jahren beginnen die Wechseljahre und die Regel wird unregelmäßiger. Und der Grund dafür ist einfach, dass auch wieder das Sexualhormon Östrogen, der Östrogenspiegel sinkt. Mhm. Und deswegen menstruieren wir im Normalfall dann nicht mehr so häufig.
Mhm. Das heißt, es wird einfach immer weniger, weniger, weniger und irgendwann hört es dann komplett auf.
Im Allgemeinen ja, im Detail jein.
Okay.
Weil, das hat mir die Miriam Mottl, eine Gynäkologin, mit der ich mal ein Interview machte, ganz gut erklärt. Die Eierstöcke haben bei Östrogenmangel, oder es kann vorkommen, dass sie Torschlusspanik bekommen und dann überperformen.
Schießen alles raus, was sie haben.
Genau. Okay. Und dann gibt es wirklich Frauen, die alle 2 Wochen die Regel haben und dann auch teilweise sogar sehr stark.
Oh Gott.
Und sie hat dann gesagt, diese Frauen leiden, das können sie sich nicht vorstellen.
Ich kann es mir vorstellen.
Ja. also ja, da kann es dann schon sein, dass das komplett aus dem Ruder läuft zu dem, was man eigentlich die letzten Jahre gewohnt war.
Verstehe.
Aber am Ende ist es dann schon so, dass es weniger wird, seltener wird, komplett unregelmäßig wird, mal 3 Monate nicht, dann wieder einen Monat, dann wieder 4 Monate nicht und am Ende halt komplett ausbleibt.
Mhm, okay. Also darauf könnte man natürlich achten, wenn man dann in diesem Alter ist, wenn man in diese Phase kommt und natürlich können da auch andere Beschwerden da gleichzeitig mit auftreten. Ne?
Genau, die Dr. Mottl sagte dann auch noch, dass sie rät ihren Patientinnen, die so um die 40 sind, mal ihre Periode zu beobachten. Man kann das machen, wie man will. Es gibt Apps, die wo man es halt eingibt, wenn man die Periode hat. Man kann dann auch Symptome eingeben. Man kann sich das auf einem Kalender aufschreiben. Man kann es einfach beobachten und, keine Ahnung, vielleicht haben manche ein besseres Gedächtnis als ich und die merken sich das dann. Aber, und dann zu beobachten, ob das weniger wird. Und wenn es dann so ist, dass zum Beispiel gerade in der 2. Zyklushälfte Hitzewallungen, Schlafstörungen eher aufkommen, dass man das dann schon in Zusammenhang sehen kann als erste Indizien dafür, dass die Wechseljahre begonnen haben.
Okay, spannend. Cool.
Also ja, es ist ein Gesundheitsindikator und wir sollten halt als Frauen auch drauf hören oder zumindest das beobachten und quasi ein bisschen diesem... Es geht ja dann gar nicht um ein Gefühl, dem wir vertrauen müssen, sondern es sind dann ja eigentlich harte Fakten, ob die Regel ausbleibt oder nicht.
Genau. Also ein bisschen auf den Körper hören ist natürlich immer ein guter Rat.
Genau. Was uns zum nächsten Quiz bringt.
2. Quiz. Mhm. Aber Martina, jetzt stelle ich die Fragen und du gibst die Antworten. Okay. Also es geht wieder darum, ist es ein Mythos oder ist es Fakt? Und die erste Behauptung ist, wenn die Periode ausbleibt, ist das ein gutes Zeichen?
Das ist eine Fangfrage.
Für wen?
Für wen? Nein, also grundsätzlich nein, weil wenn ich im gebärfähigen Alter bin, wie man schon so schön sagt, kann das wirklich ein Hinweis darauf sein, dass irgendwas nicht stimmt, irgendwas, so wie du vorher so schon gesagt hast, nicht in Balance ist. Und auch wenn ich in den Wechseljahren bin, würde ich das wahrscheinlich gern wissen, weil gibt es Hormonersatztherapien, kann man Symptome lindern zum Beispiel und oder Hormontherapien kann man Symptome lindern und dann wäre das halt auch wichtig zu wissen.
Ein gutes Zeichen ist es halt natürlich nur dann, wenn man einen Kinderwunsch hat und der sich dadurch erfüllt hat.
Genau.
Dann ist es absolut positiv. Okay, aber Punkt für dich. 2. Behauptung, die ich aufstelle. Tampons wurden schon immer mit echtem Blut getestet.
Nein. Nein, erst seit, was haben wir vorher gesagt, 2023.
Genau. Ganze 3 Jahre.
Ja.
Bis dahin war es Kochsalzlösung. Unglaublich eigentlich.
Ja.
Gut, noch ein Punkt für dich und dann unsere nächste Behauptung. Das ist auch ein bisschen aufgeklickt jetzt. Menstruationsblut ist medizinisch wertlos?
Nein, natürlich nicht. Allein wenn wir die Sache mit Endometriose nochmal betrachten, allein der Zeitraum zur Diagnose, der verkürzt werden könnte, wenn man einen Biomarker findet, wäre das wirklich, also allein deswegen wäre es schon nicht wertlos. Und es gibt offensichtlich auch noch ein paar andere Ansatzpunkte, die in Zukunft vielleicht für Frauen und ihre Gesundheit von Vorteil sein können.
Perfekt. Quiz bestanden und wir sind eigentlich schon am Schluss dieser Folge. Wir können vielleicht nochmal zusammenfassen. Also wir haben jetzt lange über das Thema Periode, Regelblutung gesprochen. Ich finde, wir haben viele, viele Themen abgedeckt. Was mir jedenfalls in Erinnerung bleiben wird, ist unser Supergirl-Hormon Östrogen, ja, das quasi in der ersten Zyklushälfte quasi unbesiegbar macht. Ja. Und dass es natürlich für uns Frauen schon immer lohnenswert ist, gut auf seinen Körper zu hören und eben seine Zeichen auch zu lesen und ernst zu nehmen.
Absolut, weil ich glaube, die Frau Dr. Wölfer hat das gesagt, Schmerzen muss man echt nicht aushalten.
Ja, sollen nicht die Regel sein, genau.
Schmerzen sollen nicht die Regel sein, deswegen hören wir auf unseren Körper.
Genau. Und natürlich gleichzeitig, womit wir eigentlich eingestiegen sind, mit diesem Gender Health Gap, das heißt, dass weibliche Gesundheit noch immer sehr viele Leerstellen hat, blinde Flecken hat, wo noch viel zu wenig hingeschaut wurde. Da fügt sich die Menstruation natürlich auch mit ganz vielen anderen Themen ein und da hoffen wir einfach, dass durch gesellschaftliches Bewusstsein, dass durchs drüber reden, so wie wir das hier machen, mehr Aufmerksamkeit, mehr Forschung, mehr Wissen generiert wird für die Gesundheit von uns allen, würde ich sagen.
Genau. Das war also diese Episode von Schamlos Gesund.
Danke fürs dabei sein, danke fürs Zuhören.
Danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.